Manchmal erleben Christen geistliche Höhepunkte, eine Konferenz, eine Freizeit, ein besonderer Gottesdienst, und kurz darauf holt sie der Alltag mit seinen Spannungen, Missverständnissen und geistlichen Angriffen wieder ein. Genau diese Spannung zeichnet Matthäus 17 nach: Auf die Herrlichkeit der Verklärung folgen die Not des dämonisch Gebundenen im Tal, die Ankündigung von Kreuz und Auferstehung und schließlich eine scheinbar nebensächliche Steuerfrage. Doch gerade an dieser unscheinbaren Szene wird deutlich, ob die Jünger die Offenbarung und Vision über Christus wirklich verstanden haben und ob sie sie im wirklichen Leben anwenden. Zwischen Herrlichkeit und Dunkelheit, Leben im Licht der Königsherrschaft. Die Szene auf dem Berg der Verklärung ist wie ein Fenster, das sich für einen Augenblick in die kommende Welt öffnet. Die Jünger sehen den Herrn in einem Licht, das nicht von dieser Erde ist, sie hören die Stimme des Vaters, sie stehen mitten in der Offenbarwerdung des Königreichs. Kurz darauf aber steigen sie hinab und finden sich im Tal wieder, wo ein junger Mensch von einem Dämon gequält wird, wo Unglaube, Streit und Hilflosigkeit sichtbar werden. Matthäus beschreibt damit keine Ausnahme, sondern die normale Spannung der Zeit der Gemeinde, Herrlichkeit und Finsternis stehen nebeneinander. Das kommende Reich ist bereits aufgerissen, aber noch nicht in voller Kraft erschienen. So erinnert uns die Schrift daran, dass unser Alltag spirituell genau an dieser Schnittstelle verläuft, zwischen dem Glanz, den wir in Christus geschaut haben, und den realen Dunkelheiten, die uns auf der Erde begegnen. Wir haben darauf hingewiesen, dass das Kommen des Königreichs in 16, 28 bis 17, 2 nicht das Kommen des Königreichs in seiner ganzen Fülle war, sondern lediglich ein Abbild im Kleinen und ein Vorgeschmack. Die Prophezeiungen über die Offenbarwerdung des Königreichs sind noch nicht vollständig erfüllt. Wenn wir aus der Sphäre der Umgestaltung, aus der Atmosphäre der Offenbarwerdung des Königreichs, heraustreten, stehen wir außerhalb des Königreichs der Macht der Finsternis gegenüber. Dämonenbesessenheit steht für die Macht der Finsternis. In dem Bereich der Umgestaltung des Herrn ist Herrlichkeit, aber außerhalb dieses Bereichs herrscht die Macht der Finsternis. In dieser Spannung bleibt Christus selbst unverändert der König. Auch im Tal ist es derselbe Sohn, dessen Angesicht auf dem Berg leuchtete. Er wechselt nicht seine Identität, nur weil die Umgebung dunkler wird. Er tritt der dämonischen Macht nicht nervös oder überfordert gegenüber, sondern in stiller, souveräner Autorität. Dabei bindet er die Ausübung dieser Autorität an den Glauben und das verborgene Leben mit Gott. Diese Art fährt nicht aus als nur durch Gebet und Fasten. Die Vision der Herrlichkeit soll darum nicht als Erinnerung an einen schönen Moment verwahrt werden, sondern zu einer inneren Gewissheit werden, aus der heraus gebetet, geglaubt und gehandelt wird. Wenn wir in Anfechtungen, in bedrückenden Situationen, in geistlicher Dunkelheit stehen, ist es dieselbe königliche Person, auf die wir uns stützen. Sein Licht wird dadurch nicht schwächer, dass wir es im Tal tragen. Gerade dort zeigt sich, ob wir an die Macht seines Namens glauben oder auf unsere eigene Kraft zurückfallen. So wächst inmitten der Dunkelheit ein stiller Mut, wir sind nicht dazu bestimmt, die Finsternis zu analysieren, sondern unter der Herrschaft des Königs im Glauben zu stehen. Die Jünger scheitern zunächst an dem besessenen Jungen, doch der Herr verwirft sie nicht, er führt sie tiefer in das Geheimnis des Vertrauens hinein. Die Zeiten, in denen das Tal düster, die Gegensätze hart und die eigene Ohnmacht schmerzlich spürbar sind, werden dadurch nicht schön geredet. Aber sie bekommen Richtung, von der Vision her, hin zur Ausübung seines Sieges. Wer diese Spannung annimmt, statt vor ihr zu fliehen, erfährt, dass die Offenbarung über Christus tragfähig ist, wenn es dunkel wird. Das ermutigt, sich nicht nach einem dauernden Berggefühl zu sehnen, sondern den König, den wir dort geschaut haben, im ganz normalen, manchmal harten Alltag zu ehren. Diese Art fährt nicht aus als nur durch Gebet und Fasten. Die Erinnerung an die verherrlichte Gestalt Christi will im Herzen zu einem inneren Standort werden, von dem aus wir in den Tälern unseres Lebens beten, widerstehen und hoffen. So wird die Vision vom Königreich zur leisen, aber wirklichen Kraftquelle inmitten der Macht der Finsternis. Kreuz und Auferstehung, der Weg, auf dem die Vision Wirklichkeit wird. Wer den Herrn in seiner Herrlichkeit gesehen hat, empfindet das Wort vom Kreuz oft als schwer verständlichen Gegensatz. Die Jünger hatten auf dem Berg den Sohn Gottes strahlend gesehen und hörten wenig später die Ankündigung seines Leidens und Sterbens. Matthäus berichtet nüchtern, dass sie sehr betrübt wurden. In ihrem Denken passte die Leuchtkraft der Verklärung nicht zu der vermeintlichen Schwäche der Kreuzigung. Damit stehen sie vielen von uns nahe. Man sehnt sich nach einem Glauben, der von Licht, Kraft und Erfolg geprägt ist und ringt damit, dass Gottes Weg mitten hindurch durch Verlust, Unverständnis und Schmerz führt. Doch die Schrift stellt die Verklärung nicht als Alternative, sondern als Vorschau dar. Sie zeigt, wohin der Weg geht, in die vollendete Herrlichkeit, verschweigt aber nicht, dass dieser Weg durch das Tal des Kreuzes hindurchführt. Die Umgestaltung auf dem Berg war noch nicht die volle Umgestaltung, der Christus musste noch die Kreuzigung durchgehen und in die Auferstehung eingehen. Matthäus sagt ausdrücklich, dass die Jünger sehr betrübt wurden. Nach der Vorstellung von Petrus, Jakobus und Johannes brauchte der Christus, der auf dem Berg umgestaltet worden war, nicht gekreuzigt zu werden. So hätten sie sagen können, Christus ist bereits umgestaltet worden. Warum muss er noch durch die Kreuzigung und die Auferstehung hindurchgehen? Weil die Jünger ein falsches Verständnis hatten, waren sie über das Wort des Herrn betrübt. Der Herr selbst verbindet diese beiden Pole untrennbar miteinander. Derselbe, dessen Angesicht auf dem Berg leuchtet, kündigt seinen Jüngern an, der Sohn des Menschen wird den Menschen in die Hände überliefert werden, und sie werden ihn töten, und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Die Herrlichkeit, die die Jünger gesehen haben, ist die Frucht dieses Weges, nicht seine Umgehung. So wird deutlich, dass auch in unserem Leben die Teilnahme an Christus unweigerlich Teilnahme an seinem Kreuz einschließt, in den kleinen Sterben des Alltags, im Loslassen von Rechthaberei, im Verzicht auf Selbstbehauptung, im geduldigen Tragen unveränderter Umstände. Gerade dort wirkt der Geist das Auferstehungsleben nicht als spektakuläre Erfahrung, sondern als leise, aber spürbare Kraft, die uns befähigt, anders zu reagieren, als unser altes Ich es tun würde. Wenn der Weg des Kreuzes sich konkretisiert, entsteht leicht der Eindruck, Gott entferne sich. In Wirklichkeit wird die Vision von Christus gerade dann geprüft und vertieft. Es ist ein Unterschied, ob man bekennt, dass Christus in einem lebt, oder ob in der Zuspitzung einer Beziehung, in einer Kränkung oder Enttäuschung tatsächlich etwas von seiner Sanftmut, seiner Geduld, seinem Vertrauen auf den Vater sichtbar wird. Dort, wo wir in inneren Konflikten nicht mehr "Ich setze mich durch", sondern "Christus sei verherrlicht" sagen, beginnt die Verklärung gewissermaßen von innen her. Der Glaube an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn löst sich dann von der Ebene bloßer Zustimmung und wird zu einem gegangenen Weg. Darin liegt ein tiefer Trost, kein verborgenes Sterben mit Christus bleibt ohne Auferstehung, und keine Strecke des Kreuzesweges ist unvereinbar mit der Herrlichkeit, die Gott verheißen hat. So wird die Spannung zwischen Vision und Wirklichkeit nicht aufgehoben, sondern fruchtbar. Die Erinnerung an die Herrlichkeit Christi bewahrt davor, im Kreuz zu verbittern, und der Weg des Kreuzes schützt davor, die Vision in eine weltfremde Schwärmerei zu verwandeln. Wer beides zusammenhält, entdeckt nach und nach, dass Gott gerade durch die widersprüchlichen Erfahrungen hindurch ein inneres Bild von Christus prägt, das nicht mehr leicht zu erschüttern ist. Das stärkt die Zuversicht, auch zukünftigen Wegen zu vertrauen, die man noch nicht kennt. Denn der uns den Glanz seiner Zukunft hat schauen lassen, ist derselbe, der mit uns jeden Schritt durch Leid und Auferstehung geht. Der Sohn des Menschen wird den Menschen in die Hände überliefert werden, und sie werden ihn töten, und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Und sie wurden sehr betrübt. Die Verklärung weist auf die Herrlichkeit, zu der wir bestimmt sind, das Kreuz formt in uns den Charakter, der zu dieser Herrlichkeit passt. Wer lernt, die schweren Wege nicht als Gegenbeweis, sondern als Vollzug der Vision zu verstehen, findet mitten im Leiden einen leisen, aber realen Auferstehungston im Herzen. Hören auf den Sohn, die praktische Anwendung der Offenbarung. Die Offenbarung über Christus als den Sohn Gottes trägt in sich einen Anspruch auf unser ganz gewöhnliches Leben. Petrus hatte klar erkannt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Auf dem Berg hat er den Sohn in der Helligkeit des Vaters gesehen und die Stimme gehört, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, auf ihn hört. Doch kaum zurück im Alltag, reicht eine Frage zur Tempelsteuer, und Petrus antwortet spontan aus seiner Gewohnheit heraus, natürlich zahlt der Meister. Er bezieht Christus nicht ein, obwohl der Sohn, den er gerade noch in himmlischer Herrlichkeit gesehen hat, neben ihm steht. Die Spannung liegt nicht darin, dass Petrus etwas objektiv Falsches sagt, sondern dass er aus dem alten Menschen reagiert, aus Routine, aus dem Wunsch, keinen Anstoß zu geben, aus menschlicher Logik, ohne auf den Sohn zu hören. In Kapitel 16 empfing Petrus vom himmlischen Vater eine klare Offenbarung über Christus als den Sohn des lebendigen Gottes. Von da an war Petrus gewiss, dass Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Danach sah er auf dem Berg eine Vision von Christus, der als der Sohn des lebendigen Gottes offenbar wurde. So empfing er sowohl die Offenbarung als auch die Vision. Es ist möglich, eine Offenbarung zu haben, ohne eine Vision zu haben. Was Petrus in Kapitel 16 vom himmlischen Vater empfing, war lediglich die Offenbarung. In Kapitel 17 sah er den Sohn Gottes, der durch den Menschen Jesus von Nazareth offenbar gemacht und ausgedrückt wurde. Nichts konnte klarer sein als diese Offenbarung und diese Vision. Der Herr nimmt diese Alltagsszene auf und öffnet Petrus eine tiefere Perspektive. Er fragt ihn, von wem die Könige der Erde Steuern nehmen, von den Söhnen oder von den Fremden. Petrus antwortet, von den Fremden. Und Jesus schließt, also sind die Söhne frei. Damit macht er deutlich, als Sohn gehört ihm das Haus Gottes, er ist der König, dem der Tempel und jede Abgabe letztlich unterstehen. Zugleich verzichtet er auf sein Recht, um keinen unnötigen Anstoß zu geben, und sorgt durch ein unscheinbares Wunder, die Münze im Maul des Fisches, für die Bezahlung. So offenbart er sich als der wahre Gesetzgeber und Prophet, als der Herr des Hauses, der die Freiheit der Söhne kennt und doch im konkreten Moment einen Weg der Liebe und Rücksicht weist. Die Vision vom Sohn Gottes wird hier nicht in großen Worten, sondern in der feinfühligen, situativen Weisung erfahrbar, die von ihm ausgeht. Damit berührt der Text eine entscheidende Frage geistlicher Reife, ob die Offenbarung über Christus unsere spontane Reaktionsweise prägt. Es geht nicht um eine permanente Unsicherheit, sondern um eine gelernte innerliche Aufmerksamkeit. Dort, wo sich Fragen nach Recht und Unrecht, nach Freiheit und Anpassung, nach Prinzipientreue und Rücksicht stellen, zeigt sich, ob wir innerlich beim Sohn anfragen oder nur unsere Muster abspulen. Wer gelernt hat, dass der verherrlichte Christus zugleich der gegenwärtige, redende Herr ist, wird in den grauen Zonen des Alltagsethos seine Stimme suchen. Manchmal führt er erstaunlich flexibel, manchmal sehr klar, immer aber in einer Weise, die seiner Würde als Sohn und König entspricht. So wird die große Offenbarung über Christus als Sohn des lebendigen Gottes nicht auf besondere Stunden beschränkt. Sie beginnt, die unauffälligen Entscheidungen, die kleinen Antworten, den Ton unserer Worte zu durchdringen. Die Szene mit der Tempelsteuer zeigt einen Christus, der gerade im scheinbar Nebensächlichen seine Herrschaft ausübt, unaufdringlich, aber prägend. Das ermutigt, die Beziehung zu ihm nicht nur in geistlichen Momenten, sondern mitten in organisatorischen, finanziellen, familiären Fragen zu leben. Wo seine Stimme Gewicht bekommt, werden wir nicht enger, sondern freier, frei, auf Rechte zu verzichten, ohne unsere Identität zu verlieren, frei, flexibel zu handeln, ohne beliebig zu werden. In dieser Freiheit der Söhne wird die Vision vom Sohn zur leisen, beständigen Wirklichkeit im Alltag. Spricht Jesus zu ihm, was meinst du, Simon? Von wem nehmen die Könige der Erde Zölle oder Steuer? Von ihren Söhnen oder von den Fremden? Als er aber sagte, von den Fremden, sprach Jesus zu ihm, also sind die Söhne frei. Die Stimme des Sohnes will nicht nur in außergewöhnlichen Offenbarungen gehört werden, sondern im leisen Dialog des Alltags. Dort, wo seine Gegenwart unsere spontanen Reaktionen formt, wächst eine feine, königliche Freiheit, in der wir als Söhne des Hauses Gottes leben und handeln. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.